Wer kennt die Geschichte von den vier Freunden und dem gelähmten Mann und dem berüchtigten Dach nicht? Dreigleich. Also die meisten kennen die Geschichte in diesem Fall. Ich finde, es ist eine sehr inspirierende Geschichte, wo uns doch auch einiges über Jesus aussagt, aber auch einiges über Freundschaft, wie wir schon etwas davon gehört haben, oder Gemeinschaft. Und bevor wir in den Text eintauchen, ganz kurz einfach für euch ein bisschen als Orientierung, es ist heute nicht viel da vorne, aber dass ihr ein bisschen wisst, was denn heute kommt. Genau, eine Einleitung mit dem Bibeltext, im Hauptteil 3 Punkte, klassisch, und Schlussfolgerung. Ich lese den Predigttext. Und nach etlichen Tagen ging er wieder, Jesus, nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, sodass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Tür. Und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von vier Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihren Herzen: Was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten, und sprach zu ihnen: Warum denkt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind die Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, sodass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen: So etwas haben wir noch nie gesehen. Wir befinden uns hier im Norden vom alten Israel, in der Stadt Kapernaum in Galiläa. Eine vielbelebte Stadt. Es ist zwar vielleicht eher ein Dorf in unserem Maßstab, aber man hat damals von einer Stadt geredet. Es war von den Heiden geprägt, aber trotzdem eine jüdische Stadt. Vielleicht erinnert ihr euch noch ein bisschen an die Umstände der Zeit, wo Jesus angefangen hat zu wirken. Es ist allerdings wichtig, sich über diese Sachen Gedanken zu machen, damit wir verstehen, ja, was jetzt gewisse Sachen in diesem Text bedeuten. Und ich helfe uns da nochmal ein bisschen auf die Sprünge. Israel hat jetzt mehrere Jahre hinter sich von der Unterdrückung. Vorher sind sie schon auch wieder erobert worden von einer anderen Nation und dann wieder neu erobert worden. Und jetzt sind sie unter den Römern und das schon länger. Die Verhältnisse sind ärmlich gesehen. Und der Einfluss der Heiden, eben in Kapernaum, war ein bisschen grösser gesehen als an anderen Orten. Und es war doch noch ein wichtiger Ort gesehen, weil vor Ort hat es einen Zenturio gehabt. Jünger, wie zum Beispiel der Petrus, haben ihr Haus dort gehabt. Und aus Sicht der Israeliter war die Zeit eher eine trostlose gesehen. Man hat die alten Geschichten von den Vorvätern aus den Synagogen und den Überlieferungen hat man kennt. Und auch das Versprechen nach einem Messias hat man kennt. Und die Sehnsucht danach war gross gewesen. Denn für 400 Jahre hat Stille geherrscht zwischen Gott und dem Volk. Das ist genau der Teil zwischen Altem Testament und Neuem Testament. Und man hat sich nach einer Lösung gesehen. Die geistlichen Leiter vor Ort, die sind fokussiert gesehen auf Status und auf Rechthaberei. Das Volk ist ihnen nicht immer am Herz gelegen. Und in so einer Zeit hat Jesus angefangen zu wirken und hat Menschen um sich geschaut, wie wir gelesen haben. So viele, dass das Haus, das er drin gesehen ist, aus allen Nöten geplatzt ist. Vielleicht habt ihr so etwas schon einmal erlebt. Ich erinnere mich, ich bin mal als Teenager an eine Konferenz gegangen in der St. Jakobshalle, wo Hillsong United gespielt hat und ein bekannter Theologe vor Ort gesehen ist. Und das hat so einen Ansturm gegeben, dass sie die Tür haben müssen zumachen mussten, weil es bumsvoll war und ich noch draußen gestanden bin mit einer Menschenmenge und alle meine Freunde drinnen. Da dachte ich, ja, nein, das kann es ja nicht sein. Und dann hat es plötzlich, ich habe nicht durchs Dach müssen, hat es so einen Ansturm von hinten gegeben, dass ich eigentlich so wie reingeflutet worden bin. Und so dann eigentlich reingekommen bin. Und ein Stückchen weit stelle ich mir das auch so vor. Ein richtig gedruckter, es war richtig eng gewesen. Die Leute sind außen angestanden und in der Hoffnung, vielleicht noch etwas zu hören, obwohl sie nichts mehr gesehen haben. Genau. Und so in so einer Situation sind die vier Freunde gestanden. Aber eben, sie haben einen Weg hineingefunden. Sie haben von den Wundertaten von Jesus gehört und haben geglaubt, dass wenn sie ihren Freund nur in die Nähe von Jesus bringen können, dann würde er ihn heilen. Und gerade dort möchte ich andocken bei dem, was die Freunde gemacht haben, nämlich sie haben geglaubt. Durch ihren Glauben überwinden die vier Freunde ein ziemliches Hindernis, ein physisches Hindernis, nämlich das Dach. Sie haben nicht einen anderen Weg gewählt. Sie haben nicht angefangen, Ellenbögeln und die Leute wegschupfen und schreien und machen und tun. Ihr Verständnis von Glauben war nicht laut im hörbaren Sinn. Aber ihr Verständnis von Glauben war laut im sichtbaren Sinn. Es war sehr sichtbar. Nochmal eine Frage an euch. Wer von euch hat schon mal das Argument gehört, der Glaube ist eine völlig private Sache. Jeder für sich. Wer hat das schon gehört? Einige, hä? Glaube sei doch etwas Intimes. Ja, das stimmt. Es ist ein innerer tiefer Halt. Eine tiefe Beziehung zu Gott. Aber ich sage dazu, eben nicht nur. Der Glaube ist etwas, was ich auch zeigen muss. Glaube, den wir hier im Markus davon lesen, ist nicht einfach ein rein theoretischer Glaube. Das griechische Wort dafür ist Pistis. Ob das richtig ausgesprochen ist, weiß ich nicht. Ich weiß aber, es ist verwandt mit dem Wort für Vertrauen. Und wie es so ist in der Bibel, haben einzelne Wörter verschiedene Dimensionen. Und so auch das Wort hier. Und wir finden für das Wort Pistis, für das Wort Glauben, das die vier Freunde gezeigt haben, aus dieser Liebe zu ihrem Freund, die folgenden Dimensionen. Einmal haben wir die Dimension vom Vertrauen. Und das soll heissen, eine Zuversicht, vergleichbar mit dem Vertrauen, das ein Kind zu ihren Eltern hat. Für das wird das Wort gebraucht. Eine andere Dimension ist die Dimension von der Treue. Das Wort kann auch eine Eigenschaft beschreiben, nämlich, dass jemand sein Wort hält. Und dann haben wir noch eine weitere Dimension, die innere Überzeugung. Jemand, der das Pistis hat, der hält göttliche Worte für eben wahr und sagt mit ihrem Sein Ja dazu. Und noch eine weitere Dimension haben wir, die vom Gehorsam und von der Tatkraft. Echte Pistis führt im biblischen Denken immer zum Handeln. Es ist Aktivität, nicht Passivität. Ein Glaube ohne Weg, ohne sichtbare Aktion, die aus dem heraus folgt, ist nicht Pistis. Vielleicht klingt das bekannt für euch. Es gibt ja die bekannte Stelle im Jakobus, was heisst, Glaube ohne Werke ist tot. Spricht genau das an. Also das Wort Pistis sagt, aus dem Glauben muss etwas folgen. Es ist immer aktiv und hat ein paar Eigenschaften, wo wir hier auch ein paar davon sehen. Finde ich gut. Die Jungs haben also die Fähigkeit von Jesus zu heilen, nicht einfach nur für wahr gehalten. Nein, sie haben alles darauf gesetzt. Sie haben ein Risiko auf sich genommen. Ich kann mir vorstellen, der Besitzer vom Haus hat nicht so Freude gehabt. Und plötzlich da das Dach ein Loch drin hat. Sie haben ein Risiko eingegangen. Und ihre Handlung hat ihren inneren Glauben widerspiegelt und so eigentlich sichtbar gemacht. Und Jesus hat dann mit der Handlung nicht einfach nur die Handlung gesehen, hat einfach gedacht, was machen die jetzt? Oder? Sondern er hat dahinter gesehen, er hat sie erkennt. Er hat ihr Herz gesehen, ihr Vertrauen, ihr Mitgefühl. Er hat ihren Glauben gesehen. Und die Folge von diesem Glauben, von diesen Freunden, ist gesehen, das erkannt werden von Jesus. Und das erkannt werden hat in dieser Geschichte direkt beigetragen dazu oder dazu geführt, dass der Gelähmte befreit worden ist. Und ich denke, dass wir hier eigentlich ein wichtiges Geheimnis daraus herausziehen können, auch für uns als Gemeinde. Du und ich, wir sind nicht dafür gemacht, allein zu glauben, jeder nur für sich. Wir sind sogar von Jesus dafür angehalten worden, füreinander einzustehen und die Last voneinander zu tragen. Fürbitte ist wichtig. Und aus dieser Geschichte können wir lesen, Gott rechnet Glauben an. Weil die Jungs aktiv geglaubt haben, hat Jesus den Mann geheilt. Wie er das gemacht hat, das sehen wir später noch. Aber für jetzt hier zählt, dass die Glaube für eine andere Person kann zur Rettung werden kann. Aber es erfordert aktiven Glauben. Die Bereitschaft, darauf zu setzen. Das ist nicht einfach. Und trotzdem irgendwie ein enormer Zuspruch von Gott für eine Gemeinschaft. Und ich wünsche mir, dass wir das heute mitnehmen können und auch in dieser Gemeinde hier leben dürfen. Wir glauben nicht nur für uns allein, sondern füreinander. Wenn der eine gelähmt ist, wenn wir für ihn einstehen und bildlich gesprochen das Dach aufbrechen. Allein geht es eben nicht. Wir brauchen einander. Wir sind ja ein Leib Christi. Und Gemeinschaft ist ein Schutz und eine Stabilität im Leben. Und wenn wir im Glauben eins werden über etwas, sagt ja auch Gott, er wird es uns geben. Und er verspricht uns, wenn wir zusammenkommen in seinem Namen, dass er mitten unter uns ist. Somit würde ich die Frage von vorher nochmal beantworten, dass Glaube eben nicht nur etwas für mich allein ist, sondern weitaus mehr bewirkt als nur im Persönlichen. Es trägt grosse Kraft für die Gemeinschaft. Und wenn wir Momente sehen in der Bibel, wo Heil einbricht oder wo Jesus Heil bringt, passiert das selten allein. Es sind meistens Leute dabei. Aber das, was da passiert ist in diesem Haus, hat nicht nur positive Reaktionen ausgelöst. Wir haben es ja am Schluss vom Vers gelesen, oder, dass die Heilung zuerst das Sündenvergehen, die Heilung, das Ganze, was da passiert ist, dass das noch nie gesehen worden ist und dass die Leute Gott gepriesen haben. Aber bei den Gelehrten hat es etwas anderes ausgelöst. Schauen wir da mal noch drauf. Jesus vergibt im Text dem gelähmten Mann seine Schuld. Und im Herz haben die Schriftgelehrten negativ reagiert. Ja, warum jetzt genau? Sie denken sich im Vers 7, dass es Gotteslästerung ist. Nur Gott allein kann die Sünde vergeben. Und da müssen wir wieder vielleicht den Hintergrund ein bisschen auch verstehen, warum sie so gedacht haben. Die Schriftgelehrten von damals, das sind Intellektuelle gesehen. Das sind mehrheitlich Juristen gesehen, oder man könnte sie als Theologen von der damaligen Zeit nennen, aber eben auch Juristen. Sehr orientiert an Text und Tradition und an der Bewahrung von diesen Sachen und auch an der Auslegung und der Anwendung vom jüdischen Gesetz. Sie sind so fest auf die fünf Bücher Mose und auf die mündlichen Überlieferungen, die Traditionen fokussiert gesehen. Und eins von ihren Interessen ist gesehen, die Deutungshoheit eigentlich beizubehalten. Also das, was im Sinn von Gott ist, aufgrund von der Tora und von der Überlieferungen, das zu deuten und zu sagen, was erlaubt ist und was nicht. Es war ein fester Fokus dort auf was man darf und was man nicht darf. So hat das Denken funktioniert. Das korrekte Einhalten und ein heiliges Leben führen, hoch auf der Liste. Und wenn man jetzt so ein bisschen die Kultur und die Lehre ein bisschen anschaut, kann man durchaus verstehen, warum sie in so einem Moment skeptisch geworden sind. Sie wollten wissen, ja, von wo hat jetzt Jesus die Autorität? Was gibt ihm jetzt das? Wo steht das? Normalerweise braucht es doch ein Opfer im Tempel, um Sünden zu vergeben. Normalerweise aus ihrer Sicht haben wir einen geregelten Ablauf für solche Sachen. Um ein reines Ritual durchzuführen, da braucht es gewisse Punkte, die erfüllt werden müssen. Und Jesus stellt das sofort einfach voll auf den Kopf. Das ist natürlich problematisch für sie. Aber ich glaube nicht, dass es die Wurzel vom Problem an sich ist, was sie haben. Wer hat sich schon einmal gedacht, ah, die mühsamen Pharisäer. Ständig haben sie das Gefühl, sie wissen es besser. Und dass sie recht haben. Und trotzdem stießen sie irgendwie am Ziel vorbei. Und Jesus weiß es doch offensichtlich besser. Wer kennt diesen Gedanken? Ja, ich auch. Ich kenne den persönlich gut. Aber auch dort liegt eine ähnliche Gefahr, wie die Pharisäer auch hatten. Weil wir können uns wie die Pharisäer in unserem Denksystem einschliessen. Die Schriftgelehrten, die haben immer die genau gleiche Brille aufgehabt. Alles musste in ihr System reinpassen. Und ja, wir haben unterschiedliche Schriftgelehrten mit unterschiedlichen Fokus, aber trotzdem, jeder hat einfach die eine Brille auf. Und wenn du das machst, dann kann schnell einmal das Gefühl kommen, ich verstand Gott. Ich kenne sein Wort. Ich weiß, wie es läuft. Ich würde mal behaupten, das stimmt aber nicht. Gleichzeitig kann auch eine Angst vor Verlust kommen. Falsch zu liegen als Schriftgelehrte hat sie in ihrem Status bedroht, hat ihr eigenes System ausgehebelt. Die eigene Autorität wird angegriffen. Und das ist nicht sehr angenehm. Ich weiss nicht, Lehrer, kannst du ja ein bisschen... wenn wir das Gesetz mehr lieben, wie jetzt die Schriftgelehrten vielleicht amigs auch hier haben, als der Nächste, verlieren wir eine sehr wichtige Komponente von uns selber, und zwar eine, die Gott sehr hat wollen. Nämlich die Menschlichkeit, die Menschennähe, die Nächstenliebe, die Empathie. Die Korrektheit, von wie eine Sündenvergebung muss ablaufen, ist ihnen wichtiger gewesen, wie der Fakt, dass der Mann gerettet wird. Und das finde ich heavy. Und das bringt bei mir eine Schwere rein. Und ich fühle mich auch ein bisschen ertappt. Ich finde, Korrektheit ist doch etwas Wichtiges. Das stimmt schon. Aber vielleicht haben sie da etwas Wichtiges ignoriert. Es hat auch ein bisschen mit ihrem Bild von Krankheit und Sünde zu tun. Und auf das gehen wir nachher ganz kurz drauf ein. Aber durch den Widerspruch und den Angriff in ihr Verständnis hinein, haben sie sich eigentlich verschlossen. Und sie sind geflüchtet. Und zwar in die Ablehnung. Sie haben ihr Herz verstockt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, passiert das bei uns auch. Wie oft verlaufe ich mich selber im Stolz und erkenne eigentlich den eigentlichen Willen von Gott nicht? Also kann man sagen, vielleicht ist das Hauptproblem der Schriftgelehrten nicht per se eine Lehre gesehen oder die Kultur. Das ist vielleicht eine Folge vom Problem gesehen, aber eigentlich ihre Stolz. Der steht nämlich im Wirken von Gott oft im Weg. Es ist ein leeres Verständnis von Sünde und Vergebung über die Autorität vom Menschensohn und stellen somit auch die Rettung vom Gelähmten in Frage. Und eigentlich haben sie doch eins von der wichtigsten Gebote dabei vergessen. Nämlich die Liebe. Und das ist gefährlich. Eine weitere Gefahr möchte ich kurz erwähnen. Die Uneinigkeit. Ich weiss, wir können Sachen immer unterschiedlich sehen. Jeder hat eine andere Herangehensweise, jeder hat andere Prägung. Vielleicht schaut man oft mal aufs Gleiche, einfach von anderen Seiten her. Das stimmt. Und auch seit der Zeit von Jesus ist das mit den Theologen nicht anders gewesen. Sie haben sich immer wieder die Köpfe eingeschlagen. Und zwar wirklich die Köpfe eingeschlagen. Wenn es darum gegangen ist, irgendwie herauszufinden, was jetzt wahr ist und was nicht. Das kann auch innerhalb von einer Gemeinde passieren. Nur leider ist eben auch hier, amigs, der Stolz das Problem. Und der Ursprung vielleicht vom Leiden. Ich sage nicht, dass wegen dem jetzt Diskussionen schlecht sind. Überhaupt nicht. Das ist wichtig. Und ich sage auch nicht, dass der Prediger immer recht hat. Nein, absolut nicht. Ich sage aber, dass in solchen Diskussionen vielleicht die eigenen Bedürfnisse amix über die von den anderen gestellt werden. Und was fast auch noch ein bisschen schlimmer ist, über die Autorität von Gott. Also meine Gefühle, meine Bedürfnisse über etwas stelle ich ab und zu über Gott, weil ich jetzt das Gefühl habe, ich weiß es jetzt. Und das finde ich sehr gefährlich. Wahre Einheit finden wir nur in Jesus. Er sagt es ja, er ist der Weg, er ist das Wort, er ist das Leben. Und das sagt uns auch, es gibt ein Wort. Und es lohnt sich, dem nachzustreben, das ist gut. Die Autorität liegt in seinem Geist und dort liegt das Wort. Und wenn wir jetzt gemeinsam in Demut uns Gott, seinem Wort, seinem Geist unterordnen und gemeinsam in Demut suchen und den Heiligen Geist anerkennen, auch sein Wirken, auch ihm gegenüber, dann laufen wir vielleicht weniger Gefahr, dem Stolz zu verfallen und der Uneinigkeit. Ist das einfach? Nein. Können wir das in der Liebe von Jesus? Ich glaube schon. Aber nur dank dieser Liebe und nur in dieser Liebe von Jesus. Weil er ist und bleibt der Eckstein. Und zu dem Jesus kommen wir jetzt auch. Und auch ein bisschen zu der Auflösung von dem Problem, das die Schriftgelehrten irgendwie hatten. Genau. Ich habe es vorher kurz angetönt. Die Schriftgelehrten haben ein Verständnis gehabt, ein spezielles zwischen von Sünde, Vergebung und von Krankheit. Das ist oft gekoppelt gesehen miteinander. Also Krankheit oder eine Behinderung ist mit der Sünde gekoppelt gesehen. Du musst schlimm gesündigt haben, dass es dir jetzt so geht. Oder deine Eltern haben ja ganz Schlimmes müssen anstellen, dass du in so einer Situation bist. Man nennt es den Tun-Ergehen. Zusammenhang. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum die Schriftgelehrten so eine Abneigung amigs auch ein bisschen gezeigt haben gegenüber Leuten in so einer Situation. Sie sind nicht immer sehr liebevoll umgegangen, auch wenn wir die Evangelien lesen, mit den Kranken und den Hilflosen. Vielleicht sind sie aus ihrer Sicht nicht rein gewesen. Vielleicht auch nicht wertvoll. Aber Jesus merzt hier eigentlich das Urproblem aus. Der Mann erfährt eine Rettung, die wir alle brauchen. Jesus erkennt, wie ich vorher schon gesagt habe, den inneren Glauben von diesen vier Freunden, der sich auf eine sehr radikale und dramatische Weise gezeigt hat. Sie haben das Dach aufgerissen. Auf den Glauben reagiert er mit der Lösung. Und zwar mit der seelischen Heilung. Mit der seelischen Lähmung von dem Mann. Aufgrund von dem Glauben, sichtbar in der Handlung, heilt Jesus den Mann von seinem eigentlichen unsichtbaren Problem. Er überwindet die Grube von Sünde, indem er es an der Wurzel ausreißt. Und in dem Moment bricht ein Stückchen von dem Reich von Gott eigentlich rein. Und Jesus zeigt, dass er die Vollmacht hat über die Sünde. Eigentlich schon ein bisschen prophetisch für das, was er dann noch macht. Indem, dass Jesus in dem fünften Vers ihm zuerst seine Sünde vergibt, packt das Übel an der Wurzel. Die existenzielle Entfremdung wird aufgelöst. Und die äußerliche Heilung ist im Blick vom Reich Gottes die logische Konsequenz, die folgt. Also Jesus sieht ins Verborgene und heilt ihn zuerst. Und das hat dazu geführt, dass die Verstocktheit von der Schriftgelehrten gekommen ist und sie es nicht erkannt haben. Aber Jesus hat auch das gesehen und kontert und sagt, ja, was ist denn einfacher? Ihm einfach zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder ihm zu sagen, stand auf und gang heil. Ich glaube, das ist klar, oder? Es ist einfacher, einfach einen Satz zu sagen, wo niemand sieht, ob es funktioniert oder nicht. Beim anderen hast du noch eine klare, deutliche Erfolg. Entweder er steht auf oder er steht eben nicht auf. Jesus bringt das Wunder von seiner inneren Heilung, von dieser Vergebung ins Sichtbare, indem dass er den Gelähmten am Körper auch heilt. Also die Heilung und die Vergebung sind doch nicht zwei unterschiedliche Sachen, sondern zwei Dimensionen von einer Wirklichkeit. Von dem allumfassenden Heil, von dem Shalom-Frieden, wo Jesus, wo nur mit Jesus in die Welt gekommen ist, wo das in die Welt bringt. Die Lähmung von dem Körper, Spiegelbild von der geistlichen Lähmung, von der Sünde. Und beide Sachen werden durch Jesus und sein Wort überwunden. Also wir haben die Heilung, die Vergebung von der Sünde und die Heilung vom Körper. Die Erkennung im Unsichtbaren und die Bezügung im Sichtbaren. Und das ist das, was Jesus bringt mit seiner Rettung. Er bringt die Rettung jetzt schon und dann am Ende der Zeit, wenn er wiederkommt, für die Ewigkeit. Das ist sein Heilswille. Und ich glaube, wir dürfen daraus auch nehmen, dass Jesus den Glauben immer sieht und ihn nicht einfach stehen lässt. Vielleicht verstehen wir nicht immer genau die Reaktion oder die Folge oder die Antwort von Gott auf unseren Glauben. Können wir vielleicht nicht immer nachvollziehen. Die Schriftgelehrten haben es nicht nachvollziehen können, obwohl eigentlich ihr Gesetz hätte können darauf schliessen können, oder? Vielleicht sehen wir es auch nicht. Aber die vier Freunde haben geglaubt an die Heilung und Jesus hat es ganz gemacht. Nur in ihm kommt die vollkommene Heilung. Er zeigt seine Vollmacht dabei. Kommen wir zur Conclusion. Drei Punkte ein bisschen angeschaut, ein bisschen unterschiedliche. Alle in dem Text drin. Wir fangen wieder an mit den vier Freunden. Der Glaube übersteigt meinen Gartenzaun. Das ist das, was bei diesen vier Freunden passiert ist, oder? Es bleibt nicht einfach nur bei mir. Und Gott ermutigt den Glauben füreinander, das gemeinsame Einstehen füreinander, das füreinander in Aktion treten. Weil Glaube ist aktiv. Und er muss sich nach außen zeigen. Das Zweite ist, achtet auf das eigene Herz. Hintergrund von Situationen, die wir begegnen, sei das in einer Gemeinde oder auch außerhalb, die sind uns nicht immer bekannt. Aber Verurteilung von dem Äußerlichen, von diesen sichtbaren Faktoren, die bringen uns nicht unbedingt an den Ort, wo Gott uns haben möchte. Und auch nicht unbedingt in die richtige Haltung. Demütige Unterordnung gegenüber dem Wort von Gott bringt uns vielleicht eher dahin. Und der allumschliessende Punkt, wo das ein bisschen zusammenbringt, wo die Glaubenshandlung, aber auch das Misstrauen ein bisschen zusammenbringt oder die Gefahr ist, dass Jesus über all dem steht. Oder Jesus ist der vollkommene Heiland. Er ist der, der das vollkommene Heil bringen wird. Der wahre Shalom-Friede, der eingebrochen ist dort in die Zeit. Er hat hier jetzt und auch in Ewigkeit. Und ich weiss, wir stecken in einer Welt, wo noch ganz viele schlimme Sachen passieren. Oder? Das Fleisch zieht noch an uns, es ist noch viel Leiden da. Und trotzdem dürfen wir in so einer Gemeinschaft, in dem Miteinander unterwegs sein, mit dem Geist von Gott, das schon erleben. Und raustragen. Und vermitteln. Und darauf zeigen, dass eines Tages Jesus wiederkommt und dann in Ewigkeit heil wird sein. Aussen wie innen. Und möge die Geschichte von diesen vier Freunden, die diese Qualitäten bewiesen haben und ihren Glauben gezeigt haben und Jesus, der gerettet hat, uns in Erinnerung bleiben, dass er eben Jesus eben Vollmacht hat und uns an seine Liebe erinnern und was das für uns als Miteinander bedeuten kann. Er hat einen grossen Heilswillen. Amen.